Okay. Lass uns mal lesen. Vers 1. Und der Herr, der sandte Nathan zu David. Nathan war ein Prophet damals. Als dieser zu ihm kam, da sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, und der eine reich, der andere arm. Der Reiche, der hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber, der hatte nichts. Nichts außer ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und es trank aus seinem Becher und es schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen, von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um es dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und er bereitete es zum Mahl. Und er bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, also der Mann, der dies getan hat, der ist ein Kind des Todes. Und dazu soll er noch das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Das ist eine schöne Geschichte, ne? So geht es sofort ins Herz und David ist sofort bewegt, so, ne? Und ich meine, der ist schon älter und ein Kriegsheld und so, aber trotzdem sensibel. So, und lesen wir noch Vers 7, da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Autsch. So, und wir wissen noch, so, woher das kommt, von letzter Woche. So, David ist raus aus dem Krieg, so, mit ein bisschen Urlaub. So, und zieht seine Waffenrüstung aus, sitzt auf dem Dach, ne, nach einem Schläfchen, so, und guckt sich ein bisschen rum, so ein bisschen Fernsehen, und sieht da halt Bathseba baden. Ne, diese wunderschöne Frau gleich gegenüber. So, und er wird schwach und er geht seinem Fleisch nach, ne? Und er guckt nochmal hin und nochmal, bis sein Verlangen so groß wird, dass er sie zu sich holen lässt. Bathseba kommt, die zwei machen halt Dinge. So, ein Bathseba wird schwanger. So, ein Bathseba ist verheiratet mit einem relativ netten Kerl, ne, der Uriah. So, und ja, und Uriah will nicht nach Hause, ne? So, und bei David will vertuschen, dass er seine Frau schwanger gemacht hat. So, also, so, die einzige Möglichkeit, damit seine Sünde zugedeckt ist, dass keiner erfährt, so, er muss Uriah beseitigen. So, und dann würde es nie rauskommen. Hat er gemacht. Und ein Jahr lang hat er seine Sünde jetzt versteckt. Das wissen wir gleich, weil das Kind schon auf der Welt ist. Also ein Jahr, so, war relativ frei. Ne? So, aber Gott vergisst nicht. So, und Gott schickt einen seiner Männer los, um zu David zu reden. So, und die Geschichte heute, es wird eine thematische Predigt, wie jede Woche. So, und die Thematik heute ist: Wie sollen wir mit Sünde und wie sollen wir mit Sündern umgehen? So, und Sünde hat Konsequenzen. So, was denn das mit der Sünde ist, halt so ein Ding, ne? So, die Bibel sagt, wir sind alle Sünde. So, wir sind schon Sünder vom Mutterschoß an, als Säuglinge. Einfach nur, weil es durch Adam und Eva halt vererbt wurde, ne? So, also selbst wenn du ein Leben machst, voll in Gerechtigkeit, Jesus gleich, ist trotzdem gerichtet. So, wegen dem ersten Adam. So, und Entschuldigung. So, und also somit steht schon mal fest, wir alle sind Sünder und wir alle haben mit Sünde zu kämpfen. So, und das Problem ist halt nur, so, wie gehst du mit deiner Sünde um? So, lesen wir weiter. Du bist der Mann, David. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich, habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. So. Und ich habe mit der gleichen Sünde zu kämpfen. Jetzt nicht mit Bezeber und so, sondern mit der Sünde nicht zufrieden zu sein. Ich meine, wenn ich einen Rückblick mache und mir angucke, was ich habe, so, dann bin ich einer der reichsten Menschen der Welt. So. Aber trotzdem ist in mir so ein Keim, der immer wieder aufsprießt und Früchte bringt. So immer wieder dieses Verlangen halt so nach mehr. Diese innere Unzufriedenheit. Ne? Und diese Unzufriedenheit ist das Gegenteil von Frieden. Und ich freue mich auf den Himmel, wo ich da bin und zufrieden bin mit dem, was ich habe. So, und wenn du habsüchtig bist und damit zu kämpfen hast, dann bedeutet das, dass du kommt noch. Vers 9. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter, den hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau, die hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr. Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am hellerlichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber, ich will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Das Sünde hat Konsequenzen. Und selbst die wir verstecken können, kommen irgendwann ins Licht, sagt die Bibel. So ein Machen wir mal Matthäus 18 auf. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Ich mag diesen Propheten Nathan. Ich meine, der geht zum König, zum mächtigsten Mann überhaupt. Aber daran siehst du, was für eine Liebe er für seinen König hatte. Und die Bibel lehrt uns, dass wir aufeinander Acht haben müssen. So, dass es außerhalb der Liebe ist, wenn wir schweigen. So, das heißt, wenn wir jemanden in Sünde sehen, ne, und jetzt nicht sehen, oh, das ist ein Sünder. So, ne, wenn jemand immer wieder die gleiche Sünde tut, aber das nicht will und in der Buße ist, ne, und damit kämpft und das verändert haben will, so, dann soll man nicht vor die Gemeinde gehen. So, weil das betrifft uns alle. So, aber wenn wir einen Bruder und eine Schwester sehen, so, die in der Sünde verharrt und nicht davon loslässt, so, dann sagt Jesus, so, dann seid ihr verpflichtet, so, wenn ihr meine Liebe seid, dass ihr denjenigen ansprecht. Und zwar, wie es hier steht, 1:1, also Auge zu Auge. So. Ja, man muss echt aufpassen, weil so Gott ist es wichtig, dass sein Leib heilig ist. So, und Gott ist es wichtig, dass wir einen heiligen Wandel haben. Einen heiligen Wandel vor der Welt und auch einen heiligen Wandel vor uns. So, und in 1. Petrus 4 1. Petrus 4, Vers 8, da steht: Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe, die wird eine Menge Sünden zudecken. So, weißt du, und ich kenne das von mir. Manchmal ist es echt schwer, mit den Sünden in andere umzugehen. Ne? So, und wenn ich so mein Leben betrachte, dann sind es die Sünden, die Gott mir angesprochen, also die er mir zeigt bei mir, mit denen ich kämpfe, das sind die, die mir am stärksten bei euch auffallen. Ne? So, das sind die, die ich manchmal am meisten dann richte und denke, ach, so, wie kann der nur oder wie kann sie nur? So. Hey, und das Schlimmste ist, so ein, wenn wir tratschen, so ein, gibt so einen Witz, so drei Pastoren treffen sich zum Beten und der eine Pastor sagt, hey, ich muss jetzt irgendwo was reden, so nicht. Also ich muss jetzt mit Sünde bekennen, ich habe echtes Problem so mit Unzucht. Und da ist so eine Frau und wir haben uns irgendwie gern und wir treffen uns auch so, aber ich will das nicht so. Ja? So, und dann sagt der andere, also ich habe das Problem mit, ich muss auch was ansprechen, ich habe das Problem mit Habsucht. So, ich war letztens an der Spendenkanne und ich habe Geld rausgenommen so, und habe ein schönes Essen gehabt. So, mir tut das echt so leid. Und dann kommt der Dritte und sagt, tja, ich habe auch ein Problem und ich müsste das jetzt auch ansprechen. So, ich hab ein Problem mit, das ist doch blöd, wenn man die Pointe verhaut, oder? Ich kann halt keine Witze erzählen. So, ich habe ein Problem mit Tratschen. Und ich freue mich schon total, wenn ich raus bin bei den anderen. So, und ich kenne das von mir, ich bin so oft zu jemandem gegangen, zu einem Bruder oder einer Schwester, den ich vertraut hatte. Und ich habe, weil ich mit jemandem drüber reden wollte, ne, und habe meine Sünde offenbart und habe gesagt, hey, damit kämpfe ich gerade und ich brauche Gebet und ich brauche auch jemanden, der immer wieder zu mir kommt und sagt, und, wie läuft's? So, weil ich verändert sein will. Ne? So, und weil manchmal, wir kämpfen alle im Endeffekt mit den gleichen Problemen so, und manche sind da, haben da schon mehr Weisheiten, Erfahrungen, ne, und können guten Rat geben oder helfen, einen Blick auf Jesus zu richten. So, aber es ist auch schon passiert, dass so dasjenige dann anfängt zu tratschen so, ne, und das ausbreitet so vor jemand anderen. So ein Ulla noch schlimmer in einem Gebetskreis sitzt und dann sagt, ah ja, und wir müssen auch für den Stefan beten, so, weil der hat echt Probleme. Der hat nämlich mit dem und dem zu kämpfen. So, ne, so, und ich meine, was so heilig irgendwie wirkt, so, ne, ist im Endeffekt einfach nur so, ja, eine Selbstbefriedigung. So, in seinem Sinne. So ein Tratschen tut gut, oder? So, es fällt viel leichter, über schlechte Sachen zu reden. Deswegen gibt es auch Nachrichten. So, ne? So, gute Sachen, darüber redet man nicht so viel. So schlechte Sachen, die guckt man sich sofort an. So, und genauso ist es auch in der Gemeinde. Und Jesus sagt, hey, die Liebe, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe, die wird eine Menge von Sünde zudecken. Und die Liebe deckt Sünde zu und deckt sie nicht auf. Und das bedeutet so, wir müssen darauf achten, echt füreinander da zu sein, jemandem zuzuhören. Und wenn uns jemand vergeben hat, wenn jemand uns was angetan hat, wenn wir den lieben, dann decken wir es zu. Dann ist es vergessen, dann geht es einfach weiter. Die Liebe behält es für sich. Und David hat ein Jahr lang nicht Buße getan. Hat mit Bathsheba gelebt, hat gesehen, wie der Bauch größer wird, so, und hat sie mit in seinen Haaren reingenommen, ne? So war eine seiner Hauptfrauen mit, so, und keiner hat was gemerkt. Keiner kannte die Wahrheit. So. Legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als Wanderer ohne Bürgerrecht. Ich vergesse das manchmal, dass ich nicht Deutsch bin, sondern gar kein Bürgerrecht hier unten hab. Enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streitet, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um den Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Schwer für manche. Für mich ist es ab und zu schwer.
Ich dachte, wenn du dir jetzt mal trotzdem, ich mach mal deine Aufnahme, ich werde trotzdem mal einen Vers vorlesen. Das lag mir schon seit langer Zeit auf dem Herzen hier. Das ist Galater 3, 28. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus, Jesus.
Na, und?
Jetzt, dass ich noch weiter ausführe, warum ich das sage, das wollte ich eigentlich nicht.
Na, mach ruhig.
Ja, denn du, das ging, letztes Mal haben wir mal angesprochen, hast du schon mal das Thema angesprochen, dürfen Frauen predigen? Jetzt nach dieser Passage sind ja alle gleichwertig, also auch die Frau wie der Mann, ne?
Natürlich sind wir gleichwertig.
Jesus, ne?
Na?
Und wenn Jesus uns auffordert, zu predigen und das Evangelium in die ganze Welt zu bringen, dann betrifft das nicht nur den Mann, sondern auch die Frau.
Na?
Und wenn eine Frau Zeugnis ablegt und dann noch ein weiteres zu unterstreichen ist, wenn die dabei auch noch die Passage in der Bibel nennt, dann ist das das, was wir eigentlich allgemein als Predigt bezeichnen. Ne? Also haben schon die Frauen schon immer gepredigt. Besonders in einem Fall kann man es jetzt zum Beispiel sagen, bei der Auferstehung, ne? Als darüber Zeugnis gegeben wurde. Ne? Da hat die Dame darüber gepredigt, dass Jesus auferstanden ist. Ne? Gut, hier möchte ich Schluss machen. Das wollte ich nur mal so in den Raum stellen. Kann jeder darüber nachdenken, wie er will. Ich werde es nicht weiter ausführen.
Na, die Frauen und der Mann sind auf einer Ebene.
Ja, das heißt also, dass sie auch predigen dürfen, darauf heute hinaus. Ne? Die haben das gleiche Recht zu predigen wie der Mann. Im Gegensatz zu einzelnen Aussagen, die gemacht wurden, dass die Frauen in der Versammlung schweigen sollen und nicht predigen sollen, das muss man mal im geschichtlichen Verständnis sehen. Denn das Recht auf Bildung war den Männern vorbehalten. Die haben lesen gelernt. Die Männer waren die einzigen, die in der Tora lesen konnten. Die Frauen konnten es nicht. Und deswegen hat man gesagt, dass die Männer lehren sollen, predigen sollen, weil die Frauen nicht Bescheid wussten, nicht das Verständnis haben. Und man wollte vermeiden, dass sie in der Gemeinde, in der Versammlung dann, weil die ja getrennt saßen, von einer Ecke, von rechts nach links zu den Männern, irgendwelche Fragen drüber schreien würden. Das wollte man da vermeiden. Ne? Aber mittlerweile hat sich das auch alles geändert, müssen wir zugeben. Ne? Denn die Frauen sind heutzutage gebildet, die können in der Bibel lesen, die können auch, wenn sie wollen, in der Tora lesen. Also ich würde sagen, diese Beschränkung, die damals noch herrschte, von dem Bildungsstandard, herrscht heute nicht. So dass ich sage, heutzutage hat die Frau absolut das Recht zur Predigt in der Gemeinde. Das ist mein Schlusswort.
1. Korinther.
1. Timotheus 2, Vers 11 steht, eine Frau soll in der Stille lernen in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten.
Ja, genau. Habe ich gesucht, danke. Genau. Frau und Mann, laut Bibel sind Frau und Mann gleichrangig. So, nur weil der Mann leitet, heißt es nicht, dass die Frau weniger wert ist oder weniger zu sagen hat. Ist halt wie in einem Betrieb, so, da gibt es nur mal einen Chef und da gibt es nur mal Angestellte. Ne? Keiner ist mehr und weniger Mensch. Aber es gibt nun mal eine Ordnung. So,
sollte man eigentlich mehr als eine Empfehlung betrachten.
Naja, wie dem auch sei, du kannst es halten. Ja, also du kannst es halten, wie du willst. So, weil wir sollen uns so nicht bekämpfen. Und wenn für dich die Frauen in der Gemeinde, es geht hier nur um das Gemeindeleben, nicht um das Leben allgemein. Ne? Das darf man nicht vergessen. Gottesdienst. So, weil da steht ja, die Frauen sollen lernen. Also waren sie damals schon gebildet, sonst hätten sie nicht lernen können. Ne? So, und die hatten Weisheit. So, in der Passage geht es nur um Gottesdienst. Wir sind in der Calvary Chapel, hier dürfen die Frauen im Gottesdienst nicht lernen, aber es gibt Frauen in der Leitung. So, es gibt Frauen, die Zeugnis geben, es gibt Frauen, die Andachten machen, ne? Das ist alles überhaupt kein Problem. So, und das passiert in der Calvary Chapel auch, ne? So, nur in dem Hauptgottesdienst, so, es gibt in der Calvary Chapel keine Pastorin. So, und das aus gutem Grund, so, weil Gott es halt ganz klar sagt. Aber, ja. Das ist nun mal eine Calvary Chapel, so, und wer damit nicht klarkommt, weil das so anstößig ist für ihn, dann muss er halt in eine Gemeinde gehen, wo die Frau halt predigen darf. Für mich ist es jetzt kein Problem, so, aber so sind mal die Regeln hier, so, und ja, ich finde es biblisch und okay, so, aber können wir nachher nochmal drüber reden. So, also, zurück zum Text. Wir alle sind Sünder. Und Gott ist ziemlich gnädig mit uns. So, ne? Aber wir haben eine Verantwortung füreinander. So, und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, mir fällt schwer zu ermahnen. Ich bin Pastor, das heißt, ich bin berufen dazu, zu erbauen und gleichzeitig auch zu ermahnen, ne? Damit es eine Erbauung wird. So, und das ist der Teil, den ich überhaupt nicht mag an meinem Job. So, aber das hast du halt nicht nur als Pastor, sondern als normales Gemeindemitglied. So, es gibt Zeiten, wo du jemanden streichelst und es gibt Zeiten, wo man halt jemanden rüttelt. Ne? So, und wenn du schweigst aus Angst, so, dann siehst du zu, wie derjenige in den Abgrund fällt. So, und wenn ich jemanden sehe, der vor einer Klippe steht und rennt und rennt und rennt, ne? So, dann werde ich den aufhalten. Oder wenn ich jemanden ertrinke sehe, dann springe ich rein und ziehe den raus. So, und genauso ist es für uns halt wichtig. So, weil wie die Bibel sagt, so ein Es ist wie ein Sauerteig, so ein, der alles durchsauert. So, wir sind ein Leib, so viele Glieder. Und wenn ich eine Lungenentzündung habe, dann ist alles bei mir schwach. So, und es ist auch wichtig, Heiligung anzusprechen. So, und David muss es jetzt wieder lernen. So, weil es ist fatal zu denken oder nicht drüber nachzudenken, dass wenn wir sündigen, ne, und uns gehen lassen in der Sünde, es geht nicht um die Sünde, die uns leid tut, die wir nicht mit Absicht machen, ne, sondern es geht um die Sünden, die wir bewusst uns für die Sünde entscheiden und da drinnen uns auslassen und reinfallen wollen, ne, so, und da drinnen leben wollen. So, hey, dann kannst du dir gewiss sein, dass die ganze Gemeinde darunter leiden wird. So, und dass du auch andere verletzen wirst. Sünde hat Konsequenzen. So, bis manchmal zum Tod hin. Sünde führt zum Tod. Bis zum Nathan, Gott zeigt ihm das, dass da ein Problem ist, und Nathan geht hin und Nathan spricht. Und jetzt passiert was Wunderbares. Nathan ging heim, Vers 15. Und der Herr schlug das Kind. Vers 13. Du hast es heimlich getan, aber Gott wird es bei Licht machen. Vers 13, das sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Weil eigentlich auf Mord stand Tod, ne? So, laut Mose. Das ist so schön, also, weil man halt oft erlebt, so, bei mir gab es mal eine Situation, ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, schon eine Weile her, sondern aber ich habe in Sünde gelebt und irgendwie hat es mich so verblendet, dass ich es überhaupt nicht mehr als Sünde erkannt habe. Ne? So, und ein Bruder kam zu mir und hatte den Mut und hat mich angesprochen und hat gesagt, hey Stefan, das schadet dir. So, hey, und das ist Sünde, was du gerade tust. So, hey, und Sünde führt immer weg von Gott. Und wenn man es gar nicht mehr als Sünde erkennt, obwohl es in der Bibel steht, so, dann, weißt du, dann ist es schon ein Zeichen, dass du nicht mehr in Gott bist. Ne? So, dass du den Heiligen Geist zu oft ausgeblendet hast, so dass du unsensibel geworden bist für ihn und für sein Reden. Denn ich konnte Buße tun. Und mit David ist das Gleiche passiert. Er hört die Wahrheit wieder. So, er sieht einen Bruder, der zu ihm kommt und ihn liebt. So, und der klar redet. So, und ja, und David tut Buße. Und Buße im Alten Testament, ne, vom Hebräischen her, bedeutet so viel wie bekennen und umdenken. Und im Neuen Testament bedeutet Buße so viel wie, also vom Griechischen her, umkehren, sich wenden, abwenden, einen anderen Weg gehen. Ne? So. Und was ist Buße genau? Buße ist einmal das, was erkennst, dass es falsch ist. So, und Buße tun ist dann so, dass du es annimmst. So, dass du bekennst und dass du umdenkst. So, und das heißt, der Weg, so wie du es jetzt gelebt hast oder wie du es jetzt getan hast, so ein kannst du nicht mehr so gehen, weil du eine andere Denkweise hast darüber. So, und als nächstes kommt das Umkehren. Dass du nicht nur sagst, es tut mir leid, Gott, ich habe gesündigt, sondern dass du dich dann auch drehst und es nicht mehr tust. Einen anderen Weg einschlägst. So. Und dann, dass du dich hinwendest. Nicht mehr dem Falschen, was Gott dir offenbart hat oder jemand, sondern dich hinwendest zu dem richtigen Weg. Zu einem besseren Weg. Zur Wahrheit. Und dass du dich hinwendest wieder zu Gott. So, und ihm folgst und auf ihn siehst. Und Buße hat noch danach so ein, werden würdige Werke entstehen. Man wird erkennen, so, dass da Frucht wieder ist. So, man wird erkennen, dass sich was verändert hat. Und du wirst, selbst wenn du manchmal nicht die Kraft hast und weiter damit kämpfen musst, so, du wirst auch würdige Werke von Gott sehen in deinem Leben, so, weil er uns da rausholen will. So, und manchmal gehört zur Buße auch Wiedergutmachung. Zum Beispiel, wenn ich jemanden bestohlen habe, so, dass ich hingehe und mich entschuldige und dass ich es zurückerstatte und vielleicht noch zu einem Kaffee einlade oder so, noch was draufsetze. So. Wahre Buße verändert. So. Falsche Buße, so, und da wirst du weinen und in Gefühlen sein und dir wird es vielleicht wirklich leid tun, aber es wird sich nichts verändern. Aber eine Buße, die von Herzen kommt, so, die geht einen anderen Weg. Da ist wieder Reinheit da. Und bei David hier, Gott sagt ihm, hey, deine Sünden, die sind dir jetzt vergeben, weil du bist zu mir gekommen. Und mich beruhigt das. Selbst in den härtesten Sünden, so, wenn ich zu ihm hinkomme und Buße tue, dann ist mir vergeben. Selbst wenn ich jemanden umbringe und Buße tue, ist mir vergeben. Aber es hat trotzdem eine Konsequenz. Und für David hat es die auch. Gott hat ihm vergeben. Gott will ihn weiter benutzen. Gott wird ihn weiter benutzen. Vielleicht nicht mehr in dem Maße wie ohne diesen Fehltritt, sondern aber er wird weitermachen mit David. So, weil David würde sich zu Gott gewendet hat. So, wie wir vorhin gelesen haben, so, manchmal passiert es so, dass man jemanden in Sünde sieht, zum Beispiel bei Paulus in Korinth, so, wo er gehört hat, so, dass da so ein Typ mit der Schwiegermutter zusammen ist und rummacht. Und die ganzen Korinther trauen sich nicht zu sagen, so, ne, und sind ruhig und schweigen und lassen die da einfach sein, so, und lassen zu, dass der ganze Leib dann versaut wird, ne? Weil wenn man schon so eine Freiheit hat, dann kommt der Nächste mit einer anderen Freiheit. So, und Paulus kommt da an und macht die echt runter. So, und sagt so, hey, das geht so nicht. So, und euch werde ich den Satan überliefern. Das bedeutet, ihr dürft hier nicht mehr sein zum Gottesdienst, ihr geht jetzt raus. Und damals gab es nur eine Gemeinde in jeder Stadt, ne? So, das hieß, die waren in der Welt und die mussten allein klarkommen. So, und wenn jemand zurückgekommen ist zu Gott und Buße getan hat, dann durfte auch wieder eine Gemeinschaft, ist ja klar. Gott hat gesagt, so, um wieder Frieden mit ihm zu finden, so lässt er uns manchmal gehen. Und das macht er auch. Und hier haben wir gelesen, wenn wir so einen Fall haben, so, dass Sünde in der Gemeinde ist bei jemandem, so, oder uns jemand verletzt hat, dann sollen wir zu demjenigen persönlich hin, ohne jemand anderen, ohne erst alles groß auszubreiten, sondern persönlich zu demjenigen hin und sagen, hey, so, es tut mir leid, oder hey, das war nicht okay, oder hey, du bist gerade echt am Fallen, so, und das geht echt böse aus, ich will dich nur warnen, so, und bekenn das, so, und komm wieder zurück zur Wahrheit, so, geh wieder zurück zu Jesus. Und wenn derjenige gesagt, nee, für mich ist das jetzt keine Sünde, so, und ich will einfach das so tun, so, und dann soll man sich jemanden suchen. Und vielleicht nicht unbedingt jemanden, der, ja, ist egal, soll man sich einfach jemanden suchen, ein oder zwei Leute. Und dann nochmal da hingehen. und wieder in Liebe ermahnen. Wenn derjenige immer noch sagt, so, ich mach das weiter. So, mir ist es egal, was Gottes Wort sagt. Mir ist auch egal, was Gott da denkt. So, das ist meine Entscheidung, ich will so leben. So, dann soll man denjenigen vor die Gemeinde, beziehungsweise die Ältesten stellen und dann später vor die Gemeinde. Wenn er immer noch nicht Buße tut, so, und das würde hier passieren, ne, dann würde es bedeuten, wenn du den liebst, dann schickst du ihn raus. Sagst du, hey, du kannst jetzt erstmal nicht zum Gottesdienst kommen. So, weil die Gemeinde muss gesund bleiben. So. Und dann stand da, soll man ihn behandeln wie ein Heide oder wie ein Zöllner. Das ist ein Ausdruck einfach für Menschen, die nicht mit Gott sind, ne? Sondern für Menschen, die ohne Gott leben. Und das ist halt der Unterschied zu einer Sekte und Gottes Wort. So, wie behandeln wir die Heiden, die Leute, die nicht mit Gott zusammen sind? Mit Liebe. Wir beten für sie, wir suchen ihre Nähe, wir laden sie ein, wir gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das Evangelium zu bringen. Ne? Und wenn jemand so in Sünde verstrickt ist, dass er so weit geht, dann heißt es, dass er vielleicht das Evangelium noch nicht richtig kapiert hat. Oder aber wir strecken uns doch aus nach dem Verlorenen, oder? Und genauso sollen wir uns dann nach einem Bruder oder die Schwester ausstrecken. Und ihm nachgehen. Und beten und hoffen, dass derjenige wieder zur Besinnung kommt und zurück zu Jesus. Und ihn dann natürlich freudig wieder aufnehmen, wenn es passiert. Und ich kenne manche Gemeinden, die das anders handhaben. Ne? Und denjenigen dann als Aussätzigen behandeln. Aber Jesus hat uns berufen zur Liebe. Vers 15. Und Nathan ging jetzt wirklich heim. Und der Herr, der schlug das Kind, das die Frau Urias, den David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben. Und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten. Er wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihm. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, da redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme. Und wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot. Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten, da kannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinem Knecht, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte, und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, da hast du um seinen Willen geweint und gefastet, und nun aber, da das Kind gestorben ist, da stehst du auf und isst Brot. Und er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, na, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, so dass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, na, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen. Es wird aber nicht wieder zu mir zurückkommen. Und das ist cool, in der Bibel zu finden, ja. Habe ich nicht gewusst, dass David genau die gleiche Ansicht hat. Dass Säuglinge und Menschen, die sich halt nicht selbst entscheiden können, ne, wegen der Entwicklung und so, dass die halt in den Himmel kommen. Und er meint hier voller Hoffnung, ja, dem Kind geht es jetzt besser, als wenn es am Leben geblieben wäre, ne, geistlich gesehen. Das wird nie Schmerz haben erfahren, das wird nie Leid erfahren, das wird nie mit Sünde zu kämpfen haben. Wird sich nie entscheiden müssen. Das wird oben bei Gott sein und von Anfang an lächeln und Frieden haben und keine Tränen. Und ich werde mein Kind wiedersehen. Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr, der liebte ihn. Ist doch toll, oder? Ich meine, Gott macht einfach weiter. Und ich meine, diese krasse Sünde und diese und dann noch dieses schlimme Herz von David, ne? Wenn es nur die Sünde gewesen wäre, so nur dieses ja, bösartige Herz, so einfach erstmal jemanden, seine einzigste Frau zu nehmen, obwohl man selber 6 Frauen und 200 Nebenfrauen hat, ne? Und dann denjenigen noch umzubringen, so und dann es noch zu verschleiern, so, ne? So und dann ein Jahr lang so zu tun, als ob nichts wäre. So, aber Gott, weißt du, es ist wie dieser Junge im Schweinestall, in diesem Schweinekrug, der da sitzt und einfach nur zurück will zum Vater. So, und Gott nimmt ihn an und freut sich. Und Gott macht einen Riesenplan durch diese eigentlich unheilig zustande gekommene Ehe. Ne? So, und Salomo entsteht. Und Gott liebt Salomo. So, und Salomo aus seinem Samen wird dann Jesus auch kommen. Und er darf den ersten Tempel bauen. So, er wird der weiseste und mit der meisten Erkenntnis ausgestattete Mann weltweit sein. So, und er wird der reichste König sein, den die Welt je gesehen hat und je sehen wird. So, und seine Bücher, seine Philosophien stehen immer noch in der Bibel. So, und so ist es mit uns auch. Wie oft ist es so, dass ich in Sünde falle und der Feind mir einredet, ich muss mich jetzt erstmal so psychisch selbst geißeln, bevor ich zu Gott kommen kann. Ne? So, dass ich erstmal also wirklich richtig Buße tun muss. Und ich kenne das, weil mein Herz ist so betrübt, wenn ich irgendwas getan habe, was gegen Gott ist. So, ich bin dann so traurig, weißt du, das ist ein Gefühl Traurigkeit. Ne? Und irgendwie sehnt sich mein Fleisch danach auch, diesem Gefühl einfach wachsen zu lassen, mich da richtig reinzugeben. Und aus Traurigkeit wird Depression. Ne? Und es tut erstmal gut, weil du hast das Gefühl, dass du ja, so ungefähr fastest. Ne? So, dass du Gott was Gutes tust. So, bis der Heilige Geist so laut anklopft, so dass wir endlich zur Erkenntnis kommen und einfach sagen, Jesus, du bist für mich gestorben. Bitte nimm meine Sünde, vergib mir. So, ich will das nicht mehr. Nimm deinen Geist nicht von mir. So, und auf einmal geht es mit Freude weiter. So, geißel dich nicht selbst, weil das bringt keine Frucht. So, die einzigste Möglichkeit, wieder Frucht zu kriegen, ist zurück zu Gott zu kommen, zurück zum Kreuz und zu sagen, es geht weiter mit dir. So, und Gott nimmt uns an. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, Sünde kostet. Und deswegen soll es auch unser Bestreben sein, heilig zu leben. Einen heiligen Wandel zu haben im Glauben. So nicht nur sich auszustrecken nach Liebe und Gnade, sondern in der Liebe und in der Gnade diesen heiligen Wandel zu haben. Du sollst in der Gnade stehen. Ne? So. Weil ansonsten würden wir nie ankommen. So, aber Gott möchte uns verändern. Und Gott ist ein Vater, der uns nichts verbietet, weil er so gemein ist. Oder weil er sagt, na, die will ich ein bisschen ärgern oder so. So, die sollen es jetzt richtig schwer haben. Sondern Gott zeigt uns Dinge in unserem Leben, so die, um uns einfach frei zu machen, um uns zu bewahren. Meine Mama hat immer gesagt, pass nicht auf die Herdplatte. So. Ich hab's gemacht. So. Danach wusste ich, warum sie es gesagt hat. So, ich fand, sie war super gemein, weil das hat so schön geglüht. Ne? So. Und David hat in der Zeit 2 Psalmen geschrieben. Einmal Psalm 32. Also vielleicht hat er mehr geschrieben, aber das sind jetzt die 2. Psalm 32. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünden zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrichtet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand, die lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Und ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sünden, Schuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser hereinfluten, wird sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, meine Augen auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss im ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose, der hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, dem wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Also wenn man seine Sünden versteckt, nicht ehrlich sein kann mit Gott, so, dann fühlt man sich elendig und es wird trocken und dürr. Und wenn die Wellen kommen, dann wirst du weggespült und du kannst dich überhaupt nicht wehren. Und Psalm 51, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde, die ist aller Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Oh, entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasch mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zu schlagen hast. Verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht her und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir bitte die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sie die Sünder zu dir bekehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkünde. Denn an Schlachtopfern, da hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer, die gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, das sind ein zerbrochener Geist. Das ist ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Und zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern, an Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Wenn man seine Sünde offenbart, wenn man ehrlich ist mit Gott, so, dann lebt man in Freiheit. So, und geistliche Reife zeigt sich besonders auch darin, so, dass man nicht nur erkennt, sondern dass man ja auch zugeben kann, wer man ist und wie man ist. So. Ja, das bringt einen zur höchsten Freude, weil man einfach richtig klar sehen kann, wer Gott ist und wie er ist. So. Und Heiligung ist ein Thema, was heute nicht mehr so gern erwähnt wird. Für mich ist es mit das Schönste, das Gott mir geschenkt hat. So. Ich meine, das Wort Heiligung ist bei Christen, die christlich aufgewachsen sind, ne, so ein Kraus irgendwie, habe ich mitbekommen. So ein Heiligung und Demut und Buße und sowas. Für mich war es wie Zucker, als ich das erstmal gehört habe. So, ich will geheiligt werden. So, ich hatte so viele Lasten auf mir und dann kam ich zu Jesus und eine nach der anderen hat er weggenommen. Und ich wurde leichter und leichter und froher und zufriedener und hatte mehr und mehr Frieden. Und das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass das aufhört. Gott hat mir gezeigt, wie viele Menschen ich verletzt habe in meinem Leben. Einfach nur, weil ich so egoistisch war und festhalten wollte an mir. So, und wie viel ich eigentlich zerstört habe. So, obwohl ich immer dachte, ich wäre ein guter Mensch. Weil ich immer versucht habe, nett zu sein und hilfsbereit und höflich und zuvorkommend. So, aber ich habe so viel zerstört. In Matthäus 7 sagt Jesus, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. So. Ich will, dass ihr zu mir kommt, wenn ihr mich in Sünde seht und dass ihr mich ermahnt. Und wenn ich zurückblicke, so dass so, auf mein bisheriges Leben und die Menschen, mit denen ich in Kontakt war, so, dann sind die Menschen, die ich am meisten schätze, die den Mut hatten, ehrlich mit mir zu sein. So, die mich korrigiert haben. Weil das waren die, die sich Sorgen gemacht haben um mich. Das waren die, die, ja, auch wenn es mir in dem Moment wehtat oder ich stolz war, ne, und dagegen mich gewehrt habe, so, oder dachte innerlich so, wie können die das jetzt sagen, so. Aber im Rückblick, so sind das die Menschen, wo ich weiß, so, denen konnte ich vertrauen. Aber leider habe ich mich immer für die Menschen entschieden, die meine Seele gestreichelt haben. So, die mich gut behandelt haben. So, weißt du, denen ich, wo ich das Gefühl hatte, denen gefalle ich so, wie ich bin. So, und egal was ich tue, so, die sind immer nett zu mir. So, mit denen kann ich viel Spaß haben, mit denen kann ich viel lachen. So. Das sind die, wo ich keinen Konter kriege, sondern wo ich sein kann, wie ich bin und wer ich sein will. So. Ich habe mir die Menschen ausgesucht und war unglücklich. So. Und jetzt sind wir hier und wir haben die Freiheit, auf uns aufzupassen. Tragt die Lasten des anderen. Nehmt euch den anderen an. Lacht mit den Lachenden, aber weint mit den Weinenden. So, hey, es ist wichtig, dass wir aufpassen, dass unser Leib gesund bleibt. Und wenn ein Teil von meinem Körper krank ist, hey, dann setze ich alles dran, damit das wieder gesund wird. Und genauso sagt Jesus auch, heiligt auch ihr euch. David hat sich gesalbt, haben wir vorhin gelesen, und hat wieder gegessen und war wieder froh und war wieder frei. Und wisst ihr noch, Uriah kam aus dem Krieg, und zwar hat er in Kapitel 11 so, und haben die gerade Raba belagert, ne, diese große Hauptstadt. So. Und über ein Jahr später kämpfen die immer noch in Raba. David hatte keine Siege in der Zeit. So. Denn wir werden auch keine Siege haben, wenn wir nicht in der Gnade gehen und stehen. So, sondern wenn es uns egal ist. Vers 26. Joab aber kämpfte gegen die Ammoniterstadt Raba und nahm die Königsstadt ein. Und Joab sandte Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe gegen Raba gekämpft und auch die Wasserstadt eingenommen. So sammle nun das übrige Volk und lagere die Stadt und erobere du sie, damit nicht ich sie erobere und sie nach meinem Namen genannt wird. Da sammelte David das ganze Volk und zog hin nach Raba und kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein. Und nahm die Krone ihres Königs von dessen Haupt, deren Gewicht ein Talent Gold betrug und die mit Edelstein besetzt war, und sie kam auf das Haupt Davids. Und er führte auch sehr viel Beute aus der Stadt. Auch das Volk darin führte er weg, und er stellte sie an die Sägen und an die eisernen Werkzeuge und an eiserne Beile und brachte sie zu den Ziegelformen. So machte er es mit allen Städten der Ammoniter. Da kehrte David samt dem ganzen Volk wieder nach Jerusalem zurück. So, wenn wir mit einem reinen Gewissen, in Reinheit, angezogen mit Jesus Gerechtigkeit durchs Leben gehen und auch mit Ernsthaftigkeit, so für Gottes Heiligkeit, so, dann werden wir auch die Siege haben, nach denen sich jeder sehnt. So, und ja, wir machen jetzt ein bisschen Lobpreis. So, und ich gebe auch ein bisschen Zeit, so. Wer will, so, also jetzt keine Diskussion oder so, aber so. Voll gerne.
Ich habe mich da einfach hingelegt. Ja, habe ich den Fuß dabei umgeknickt und bin dann gehumpelt. Dann saß ich an meinem Arbeitsplatz und dann habe ich mich gefragt, was soll denn das jetzt? Hat er nicht geregnet oder was, dass es kalt gewesen war? Kann man normalerweise auch nicht ausrutschen, wieso bin ich da hingeflogen? Und dann fing der an, in meinen Gedanken mit mir zu reden. Also wenn der mit mir redet, durch Gedanken, dann merke ich in dem Moment, das sind nicht meine eigenen Gedanken, weil so einen klugen Gedanken kann ich nicht kriegen. Dann weiß ich genau in dem Moment, es ist jetzt der Herr, der redet. Und da hat der Herr zu mir geredet und mir so ungefähr so gesagt, wenn du Sünde tust, dann fliegst du hin. Und wenn du kannst dann wieder aufstehen, kannst deine Sünde bekennen und wieder aufstehen. Aber selbst, also ich saß dann am Platz und da hat mir der Fuß tierisch wehgetan. Da hat er gesagt, aber wenn du deine Sünde auch bekannt hast, so hast du trotzdem hinterher noch, wie dein Fuß jetzt wehtut, so die Schmerzen. Also es wird trotzdem, jede Sünde, die du tust, hat Folgen, wie diese Fußschmerzen jetzt. Und die hören zwar nach einer Weile auf, aber trotzdem hat es Folgen, wenn du Sünde tust. Und da war ich dann sehr betroffen. Weil das hat mir nicht gefallen, ne? Aber das war, was der Herr zu mir gesagt hat in dem Moment. Der Fuß, der hat mir noch ein paar Tage dann wehgetan, bis es aufgehört hat. Das war eine Lektion von meinem.